Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und heute ist Freitag, der 27. August. Schon den ganzen Tag gab es gestern Warnungen, dass es in dem Umfeld des Kabuler Flughafens zu Anschlägen kommen könnte. Diese Befürchtungen sollten sich bewahrheiten. Bei einem Selbstmordattentat gestern Mittag Ortszeit kamen über 70 Menschen ums Leben, darunter 13 US-Soldaten. Bestürzung, auch in Deutschland.
Wir kennen noch nicht alle Einzelheiten, aber die Terroristen haben auf Menschen gezielt, die vor den Flughafentoren gewartet haben und auf ihre Ausreise hoffen. Sie wollen Sicherheit und Freiheit für sich und deshalb ist dies ein absolut niederträchtiger Anschlag in einer sehr, sehr angespannten Situation. Und ich denke in diesen Minuten natürlich an die Opfer und ihre Angehörigen.
Zu dem Anschlag bekannten sich Erzfeinde der Taliban, die Terrororganisation ISIS-K. Erst viele Stunden später, für viele zu spät, trat dann gestern Abend auch US-Präsident Joe Biden vor die Presse. Er ehrte die Toten und sprach den Familien sein Mitgefühl aus.
These American service members who gave their lives, it's an overused word, but it's totally appropriate here, were heroes. Heroes who've been engaged in a dangerous, selfless mission to save the lives of others. They're a part of an airlift, an evacuation effort unlike any seen in history, with more than 100,000 American citizens, American partners, Afghans who helped us, and others taking the safety in the last 11 days.
Aber er sprach nicht nur als fürsorglicher Landesvater, sondern auch als Präsident der USA. Und da heißt es natürlich, Stärke demonstrieren.
To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this. We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. I will defend our interests and our people with every measure at my command.
Das klingt markig und der Evakuierungseinsatz soll auch planmäßig bis Dienstag weitergeführt werden. Danach ist der Afghanistan-Einsatz für Joe Biden zumindest offiziell beendet. Doch diese markigen Worte können nicht darüber hinwegtäuschen, dass für ihn dieser Albtraum noch weitergehen wird. Erste republikanische Abgeordnete haben bereits ein Amtsenthebungsverfahren gefordert. Dieser Anschlag markiert bis jetzt den Tiefpunkt seiner relativ jungen Präsidentschaft und es ist fraglich, ob er sich davon jemals innenpolitisch erholen wird. Und für die Menschen in Afghanistan zeigt dieser Anschlag, was in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren wieder auf sie zukommt. Eine Zeit der Willkür, des Terrors und der Unsicherheit. Und klar ist, dieser Anschlag gestern wird die Flüchtlingsbewegung aus Afghanistan noch weiter verstärken. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Im Interview erzählt der ehemalige Innenminister und Bundeskanzleramtschef Thomas de Maizière, wie rau der Umgangston im politischen Berlin sein kann und welche Folge das manchmal hat.
So ein respektabler Mann wie Kurt Beck, der ein erfolgreicher Ministerpräsident war in Rheinland-Pfalz, der ist hier kaputtgespielt worden und andere auch. Und das ist hier schon ein echtes Haifischbecken.
Wir schauen auf das Balz- und Buhl-Verhalten zwischen SPD und Linkspartei. Außerdem wundern wir uns über die späte Erkenntnis der Lufthansa und freuen uns über ein Album von einer der erfolgreichsten Songwriterinnen, von der viele hierzulande noch nie was gehört haben. Kaum einer kennt Angela Merkel so gut wie Thomas de Maizière. Lange Zeit stand er an ihrer Seite als Bundeskanzleramtschef. Als ehemaliger Verteidigungsminister und Innenminister ist er heute der perfekte Gesprächspartner für die beiden Themen, die Deutschland momentan bewegt. Der gescheiterte Bundeswehreinsatz in Afghanistan und die anstehende Bundestagswahl im September. Mein Kollege Michael Bröker, Chefredakteur von The Pioneer, spricht in einem offenen Gespräch über den harschen Umgangston in der Politik und warum es gar nicht so wichtig ist, dass ein Kanzler von Beginn an alles richtig macht. Aber hören Sie selbst.
Sie sind für mich einer derjenigen, die für gutes Regieren standen. Sie haben ein Buch über Regieren geschrieben. Ihnen ist es wichtig, dass die Exekutive eigentlich sachlich Lösungen anbietet und sich selbst nicht zu wichtig nimmt. Das war immer ihr Thema. Und jetzt erleben wir einen Wahlkampf mit Kandidaten. Es geht um Banales, es geht um Oberflächlichkeiten. Es gibt aber auch so viel, ich würde fast sagen, Hass und Häme gegenüber allen dreien Kandidaten, wie ich es selten erlebt habe. Also die Kluft zwischen denen da draußen und denen hier oben in Berlin aus meiner Wahrnehmung größer denn je. Ist das ein falscher Eindruck?
Nein, den teile ich ausdrücklich. Ich meine, es geht um wichtige Fragen für die Zukunft. Wie soll die Klimapolitik aussehen? Welche Rolle spielt Deutschland in der Sicherheitspolitik? Wie können wir auch innenpolitischen großen Krisen besser begegnen? Brauchen wir eine große Staatsreform? Das sind die Themen. Wie gehen wir mit der Verschuldung um? Wie ist die Steuerlast im internationalen Vergleich? Das sind ja große, wichtige Themen. Und stattdessen wird diskutiert, wer die Hände in den Hosentaschen hat und wie irgendwie eine Schnörkel im Lebenslauf ist. Und wer wie lächelt oder wer irgendwie mal die bessere Rede hält. Wenn das so weitergeht, dann darf man sich nicht wundern, dass viele gar nicht wählen, dass Menschen Protest wählen, dass Spitzenleute nicht mehr in die Politik gehen, jedenfalls nicht in die Bundespolitik. Sie kommen ja aus Nordrhein-Westfalen. Ich weiß, Frau Kraft war mal zu meinem Erstaunen eine der beliebtesten Politikerinnen in Deutschland, sogar vor der Kanzlerin.
Richtig.
Und da wurde gehandelt, ob sie nicht Kanzlerkandidatin werden könnte, sollte, müsste für die SPD. Und hat sie gesagt, ich gehe nicht nach Berlin.
Nie, hat sie gesagt.
Und so ein respektabler Mann wie Kurt Beck, der ein erfolgreicher Ministerpräsident war in Rheinland-Pfalz, der ist hier kaputtgespielt worden und andere auch. Und das ist hier schon ein echtes Haifischbecken. Und das ist dann okay, wenn es um wirkliche Inhalte geht. Wenn es aber um diese Äußerlichkeiten geht, denken Sie mal die Kritik an Frau Kamm-Karrenbauer wegen einer Büttenrede und all das. Das kann nicht das Niveau von Politik, auch nicht von Politikberichterstattung, schon gar nicht aus Berlin sein. Und das führt eher dazu, dass die Wählerinnen und Wähler sich abwenden.
Ja, lassen Sie uns darüber reden. Natürlich ist es immer auch eine Frage, wie wird etwas medial transportiert. Ich bin bereit, über die Rolle der Medien zu reden, aber ich bekomme von unseren Leserinnen und Lesern und Hörern immer wieder zurückgespielt, wir haben ein Qualitätsproblem in der Politik. Wir haben Fachkräftemangel in der deutschen Politik. Ich sag's mal ein bisschen salopp. 15% der Deutschen trauen Annalena Baerbock oder Olaf Scholz oder Armin Laschet das Kanzleramt gar nicht zu. Das heißt, offenbar gibt es da den Wunsch an die Politik, der nicht erfüllt wird vom aktuellen Personal.
Ja, darf man die Anforderungen aber nicht erhöhen. Wenn Sie mal sehen, als Helmut Kohl Bundeskanzler wurde, da hieß es, der kann doch nicht ein Provinzpolitiker aus Rheinland-Pfalz, der kein Englisch spricht, den großen Helmut Schmidt ablösen. Und er war ein erfolgreicher Bundeskanzler, egal wie man jetzt zu seinen Leistungen im Einzelnen steht. Als Angela Merkel kandidierte, hieß es, das Mädchen aus dem Osten, die könne doch auf jeden Fall mal nicht Wirtschaftspolitik und der könne man doch nicht unser Land anvertrauen. Und sie war eine erfolgreiche Bundeskanzlerin, egal wie man jetzt zu bestimmten Inhalten steht. Es geht nicht darum, dass man fertig in ein Amt kommt, sondern darum, ob man einer Person und einem Team und einer Linie die Zukunft anvertrauen will. Und darüber müsste eine Debatte gehen und nicht über diese Äußerlichkeiten.
Leidenschaft, Verantwortungsgefühl, Augenmaß, die großen drei Prinzipien des Max Weber für gute Politik. Sie finden die wieder zum Beispiel in den drei Kanzlerkandidaten?
Naja, Olaf Scholz habe ich kennengelernt als Kollegen, wir haben sehr gut zusammengearbeitet, aber Leidenschaft ist nicht seine hervorstechendste Eigenschaft, würde ich mal sagen, und er ist überhaupt nicht repräsentativ für die SPD. Annalena Baerbock versucht, die Grünen zur Volkspartei hin zu öffnen. Sie hat, glaube ich, auch den eisenhaltigen Luft dieser Höhe unterschätzt und letztlich zeigt es, dass sie jedenfalls dem Amt der Kanzlerin wohl noch nicht gewachsen sein wird. Ja, und Armin Laschet ist ein erfahrener Ministerpräsident. Dem würde ich das zutrauen. Vor allen Dingen hat er eine Fähigkeit, die sehr wichtig ist jetzt. Er ist in der Lage, Menschen zusammenzuführen. Und Zusammenhalt der Gesellschaft ist angesichts diffundierender Entwicklungen in der Gesellschaft, glaube ich, extrem wichtig. Das diskutieren wir nach jedem rechtsextremistischen Anschlag, das diskutieren wir nach Hass und Hetze im Internet. Und das wird eine Fähigkeit sein, die wird gebraucht werden. Nicht Polarisierung, sondern Zusammenführung. Das ist jetzt ein bisschen langweilig im Wahlkampf, gerade in Krisenzeiten. das ist so. Aber charakterlich und von der Art und Weise des Herangehens ist von den dreien eher der am best geeignete.
Sie trauen ihm zu, in einer Linie mit Helmut Schmidt und Helmut Kohl genauso gut dieses Land am Ende zu regieren. Das ist die Linie, die Sie ja eben aufgezeigt haben.
Ja, das traue ich ihm zu.
Ist er vielleicht möglicherweise ein guter Kanzler, aber ein schlechter Kandidat? Gibt es das auch, dass Politiker?
ja, das hat man von Willy Brandt zum Beispiel, hat man gesagt, ja, er ist dreimal angetreten, hat zweimal die Wahl verloren und ist dann angetreten, hat erfolgreich gewonnen und war ein großartiger Staatsmann, aber ein nicht erfolgreicher Bundeskanzler. Er wurde von den eigenen Parteifreunden nach wenigen Jahren gestürzt über innenpolitische Themen. Und Gerhard Schröder ist ein herausragender Wahlkämpfer gewesen und hat letztlich eine Zertrümmer der SPD hinterlassen. Das sind schon zwei verschiedene Dinge und das zusammenzuführen ist schwierig. Allerdings will ich gerne auch noch mal sagen, diese starke Person eines Kanzlers überhaupt werden wir möglicherweise lange nicht mehr erleben. Wir werden eine Regierung haben mit drei Parteien.
Vier mit der CSU.
Mit der CSU. Vier, zwei Vizekanzlerämter, einen ständigen Koalitionsausschuss, ständige Kompromisssuche. Und ich weiß nicht genau, wie überzeugend das ist. Und da ist die Fähigkeit, zusammenzuführen, wichtig. Und meine Hoffnung ist, dass dann der Rückgang der Volksparteien endet, weil die Menschen sagen, es ist vielleicht doch nicht so schlecht, wenn ein, zwei Parteien wieder stärker werden und klarer bestimmen, in welche Richtung das Land gehen soll.
Ich habe auch das Gefühl, wir sind gar nicht mehr in einer Konsensdemokratie, sondern vielleicht in einer permanenten Konfliktdemokratie, wenn du nicht nur die Ebenen Bund-Land hast, wo wir jetzt in der Pandemie erlebt haben, dass es eben auch sehr schwierig ist, sehr hakt, sondern eben auch noch die gleich großen oder gleich starken Regierungsparteien, dass dieses Land zunehmend unregierbarer wird.
Deswegen teile ich das, was ja ganz wesentlich auch auf Ralf Brinkhaus zurückgeht. Wir müssen über die Organisation unseres Staates reden. Da bietet jetzt ein Neubeginn, eine neue Regierung eine Chance. Das hat zu tun mit dem Bund-Länder-Verhältnis, das hat zu tun mit Digitalisierung, das hat zu tun mit Krisenbewältigung, das hat zu tun mit unseren Planungen für große Projekte. Wir sind in vielem zu selbstgefällig und zu langsam geworden.
Und bei politischen Entscheidungen.
Bei politischen Entscheidungen, bei Entwicklungen, die wir beeinflussen wollen. Wir sind vielleicht auch zu sehr auf Konsens aus, dass jeder immer irgendwie mitgenommen werden muss. Das führt zwingend zu mehr Langsamkeit. Und deswegen, glaube ich, wäre es gut, und da wir dann Bund und Länder brauchen, kann man das auch überparteilich anlegen, dass wir nach der Wahl uns überlegen, wie wollen wir so künftig regiert werden, dass man über die Inhalte streitet, aber weniger über die Methode des Regierungshandels.
Dieses Interview zwischen Michael Bröker und Thomas de Maizière ging natürlich noch weiter. Als ehemaliger Verteidigungsminister kann er natürlich auch die Lage in Afghanistan sehr gut einschätzen. Das Gespräch der beiden wurde zwar vor dem gestrigen Bombenanschlag aufgezeichnet, bei dem 13 US-Soldaten gestorben sind, aber Michael Bröker wollte auch mit Blick auf die gefallenen deutschen Soldaten beim Afghanistan-Einsatz wissen, ob diese Bundeswehrangehörigen einen sinnlosen Tod gestorben sind.
Ich würde es mal so zusammenfassen, es war nicht sinnlos, aber es war nicht erfolgreich. Es war sinnvoll, die Terrorzentrale zu bekämpfen, von wo aus der Terror in die Welt getragen wurde. Und nicht zu vergessen, dass einer der Attentäter von 9/11 aus Hamburg kam. Es war richtig, dass in einem vernetzten Ansatz eine ganze Generation schreiben und lesen gelernt hat. Die Gesundheitsversorgung, die Wasserversorgung, all das ist wirklich dramatisch besser geworden. Wir hatten die Hoffnung, dass diese Generation sich ihre Zukunft nicht mehr wegnehmen lässt. Und das war eine Illusion.
Das fast 40-minütige Gespräch zwischen Michael Bröker und Thomas de Maizière gibt es ab sofort für Sie auf thepioneer.de und in unserer neuen Podcast-App.
Ich halte das für hochproblematisch, eine Partei in Regierungsverantwortung zu bringen, die im Zentrum einer Europakrise eine völlige Blockadehaltung eingenommen hat. Das macht die Linkspartei nämlich. Insoweit kann ich nicht im Entferntesten sehen, dass wir hier ein Regierungsbündnis anstreben. Wer eine Stimme der Linkspartei gibt, der verhindert möglicherweise einen Politikwechsel in Deutschland. Das ist die Botschaft und nicht das Buhlen um die Linkspartei.
Das war Andrea Nahles 2013. Damals war sie noch SPD-Generalsekretärin und vertrat gegenüber der Linkspartei eine konsequent harte Linie. Vor 8 Jahren war also die Lage am linken politischen Rand auf Bundesebene noch ganz klar. Oder um es mit Franz Josef Degenhardt zu sagen:
Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht die Lieder.
Jetzt, 2 Legislaturperioden später, und die Karten sind neu gemischt. Rechnerisch ist Rot-Rot-Grün eine realistische Machtoption. Da kann man doch schon mal auf Kuschelkurs gehen. Hört die Signale, liebe SPD. So klang die Parteispitze der Linkspartei, nachdem ihr euer Wahlprogramm vorgestellt habt.
Dass das Zukunftsprogramm der SPD, was jetzt neu veröffentlicht worden ist, durchaus ja zeigt, dass sich die SPD aus unserer Sicht in eine Richtung entwickelt, wo man sagen kann, da gibt es mehr Gemeinsamkeiten als vorher.
Wenn es eine Mehrheit gibt aus SPD, Grünen und Linken nach der Bundestagswahl, natürlich sind dann alle 3 Parteien in der Verantwortung, darüber zu reden, ob man aus dieser Mehrheit einen Politikwechsel machen kann. Aber der muss es dann auch sein.
Gut, Romantik klingt anders, aber für eine Zweckehe, denkt man, sollte es vielleicht doch reichen. Zumal auch das Herz der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter Borjans sehr weit links schlägt. Und die graue Eminenz der Partei, Kevin Kühnert, hat wohl auch schon Zettelchen an die Linkspartei geschrieben mit der Frage: Willst du mit mir gehen? Ja, nein, ach komm bitte. Doch in dieser Woche gab es Störfeuer, was diese Romanze angeht. Erst einmal vom Kanzlerkandidaten persönlich. Olaf Scholz erklärte, nach einer Koalition mit der Linkspartei gefragt:
Ich werde nur eine Regierung bilden, bei der alle Parteien einverstanden sind, also klar sind, dass wir die transatlantische Partnerschaft pflegen müssen, dass wir die Verpflichtungen, die wir mit der NATO gemeinsam einzugehen haben, auch eingehen.
Und wie sich dann 2 Tage später herausstellte, liegt genau da das Problem. Die Linkspartei hat sich bei der Abstimmung im Bundestag für das Bundeswehrmandat für die Evakuierungsflüge aus Kabul enthalten. Der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil fand darauf klare Worte.
Das Verhalten der Linkspartei gestern im Parlament war tief unanständig. Und das zeigt eben auch, dass die Linke beim Thema der Außen- und Sicherheitspolitik, dass die da nicht berechenbar ist.
Aber klare Worte kann die Linkspartei auch. Sarah Wagenknecht wurde auf Twitter von der Leine gelassen.
Der Klingbeil-Vorwurf an die Linke ist unverschämt und ein billiger Ablenkungsversuch. Fehler von Heiko Maas und der Bundesregierung haben die überhastete Rettungsmission erst nötig gemacht, die nur einen Bruchteil der Ortskräfte retten kann. Die SPD ist maßgeblich für das Afghanistan-Desaster mitverantwortlich.
Was erstmal nach einem Zerwürfnis klingt, ist aber vielleicht doch etwas anderes. Jeder versucht hier gerade seinen Preis für eine mögliche Koalition in die Höhe zu treiben.
Und was geht eigentlich gar nicht?
Na, dass die Lufthansa erst jetzt merkt, was die deutsche Küche alles so kann. Wer kennt's nicht? Das Essen im Flugzeug kann manchmal wirklich trist sein. Lieblos eingeschweißte Lebensmittel, die wie eine Lasagne aussehen, aber in Wirklichkeit Thunfisch-Sandwiches sind. Das soll nun ein Ende haben, zumindest in der Lufthansa Business Class. Dort wird ab September Hackbraten und Kartoffelsalat serviert. Das neue Essenskonzept der Airline trägt den eher einfallslosen Namen Tasting Heimat. Dahinter verbirgt sich ein Konzept bestehend aus regionalen Produkten und den besten Gerichten aus Deutschland, die schon auf dem Hinflug Lust auf uns machen und auf dem Rückflug kulinarisches Heimweh erzeugen sollen. Jedes Gericht soll eine Partnerstadt bekommen. Oberzer aus München, Hähnchensalat aus Leipzig nach Leipziger allerlei Art mit Knollensellerie, Wacholder und Walnüssen. Aber Vorsicht bei Tasting Heimat. Wenn Lapskaus aus Hamburg serviert werden sollte, könnte das für viele Touristen vielleicht die letzte Lufthansa-Buchung gewesen sein.
Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass Diane Warren jetzt endlich mal selber eine eigene LP rausbringt. Diane Warren? Kennen Sie nicht? Das kann sein, aber ich bin mir sicher, Sie kennen die Hits, die sie geschrieben hat. Zum Beispiel den hier. Oder sie hat auch diesen Song komponiert. Unbreak my heart. oder auch den. Sie gilt als eine der erfolgreichsten Komponistinnen der Welt. 10 Nummer-1-Hits alleine nur in den USA. Und dazu Soundtracks für unzählige Filme und Fernsehserien. Ihre eigenen öffentlichen Gesangsauftritte waren bis jetzt eher selten. Hier eine rare Live-Aufnahme aus den 80ern. Well, you called me up this morning, told me about the new love you found. I said I'm happy for you, thank you. I'm really happy for you. Found someone else, I guess you won't be coming round. I guess it's over, baby. It's really over, baby. Aber das soll sich jetzt ändern. Warren hat mit Blick auf ihren 65. Geburtstag in gut einer Woche die Veröffentlichung eines eigenen Albums angekündigt. The Cave Sessions soll es heißen. Cave nennt sie ihr Büro in Los Angeles, wo sie seit den 80ern fast jeden Tag komponiert und textet. Sie macht nämlich nur 6 Tage Urlaub im Jahr. Drücken wir ihr die Daumen, dass sie so erfolgreich wird wie zum Beispiel Bad English. Denn als ich in den USA aufgewachsen bin, war ihre Powerballade auf Platz 1 der Charts. Und auch sie stammt aus der Feder von Diane Warren. Ich wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende. Ich bin Chelsea Speaker und am Montag ist Gabor Steingart wieder für Sie da. Same time, same place. Baby, there's nothing in this world that could ever do what the touch of your hand can do. It's like nothing that I ever knew. Hey, and when the rain is falling, I don't feel it. Baby, it's all I'll ever need. It's all I'll ever need. When I see you smile, I can face the world. Oh, you know I can do anything. When I see you smile, I see a rainbow. I'm not afraid to